Der September im Norden Skandinaviens. Das ist tatsächlich eine der besten Reisezeiten. Viele denken, ui, da fahre ich nicht hin, denn da ist es ja nur dunkel, da kommt vielleicht schon Schnee oder es wird regnen und dergleichen. Ganz im Gegenteil. Das Wetter ist im September in der Regel besonders stabil, oft wirklich eine Hochdrucklage. Es gibt fantastische Herbstfarben und vor allem auch schon die ersten Polarlichter. Da gibt es also reichlich Gründe, warum man gerade im September besonders gut nach Lappland und überhaupt in den ganzen Norden Skandinaviens reisen kann. Heute geht es im Polarlicht-Express vor allem darum, was man in Lappland in dieser Zeit erleben kann. Mein Name ist Klaus-Peter Kappest. Zusammen mit Daniel Lang von der Firma Finturing beleuchte ich jetzt mal die verschiedenen Möglichkeiten, was man alles erleben kann, wenn man im September Lappland bereist. Herzlich willkommen im Polarlichtexpress.
Schönen guten Abend, heute wieder aus Deutschland. Ich bin wieder zurückgekommen aus Finnland, noch nicht so lange her, aber der Sommer ist jetzt ja vorbei. Dann wird es schön langsam wieder Zeit, dass man sich in Richtung Süden begibt, also in Richtung Norddeutschland. Aus Fuhrberg bin ich heute bei dem Podcast mit dabei. Ich bin Daniel Lang von Finturing, Reiseveranstalter für Finnland und Lapplandreisen. Und mir gegenüber sitzt praktisch heute auch wieder Klaus-Peter Kappest, ein begnadeter Fotograf und Lichtlandschaftsmaler, wie er sich ja selbst bezeichnet.
Ja, einen wunderschönen guten Tag alle zusammen.
Was hast du denn jetzt die letzten Wochen im Sommer erleben dürfen, so auf dem Weg in Richtung Polarlichter, die jetzt ja schon langsam wieder auftreten?
Ja, ich beobachte natürlich ständig die Anzeige, ob da irgendwas kommt, was man von Deutschland aus vielleicht sehen könnte. Denn den Sommer über hat man ja die große Chance, hier was zu sehen, was man da oben im Norden gar nicht sehen kann, weil es da viel zu hell ist. Da war allerdings nichts. Also polarlichtmäßig ist seit März bei mir eigentlich gar nichts passiert. Da habe ich Polarlichter fotografiert. Aber jetzt den Sommer über gab es eine Sonnenfinsternis und es gab viele, viele Sonnenstunden hier und viele spannende Fotoaufträge, aber keine Polarlichter.
Ja, und wann beginnt dann so richtig die Nordlichtsaison für dich eigentlich? Also wann denkst du, wirst du die Kamera wieder auspacken und in Richtung Himmel recken, um dort ein Nordlichtfoto zu erhaschen?
Naja, also dann, ich hoffe schon, dass es im September wieder spannend wird. Der September ist ja wirklich einer meiner Lieblingsmonate für die Polarlichtfotografie. Wobei hier in Deutschland ich auch im Mai und im Juni schon Polarlichtbilder gemacht habe, weil es hier ja nachts noch dunkel genug ist. Aber so die regelmäßigen Dinge, also ich denke mal so in 2-3 Wochen, da wird es schon wieder sehr ernst. Und wenn ich jetzt im Norden wäre, leider bin ich das nicht. September ist ja eigentlich einer der schönsten Monate, um durch Skandinavien zu reisen. Leider bin ich nicht oben, aber wenn ich oben wäre, dann wäre es jetzt eigentlich meine Zeit.
Ja, ich habe heute nachgelesen, es war wohl diese Saison die früheste Sichtung am 18. August. Irgendwo bei Seinejoki oder so, also relativ weit südlich. Also das ist ja ja, eigentlich ungewöhnlich für einen, der sich damit nicht beschäftigt, aber das kannst du bestimmt besser erklären, warum das jetzt gerade so um Mittelfinnland anfängt.
Ja, das ist tatsächlich die spannende Sache, dass der Saisonbeginn für die Beobachtung von Polarlichtern in Skandinavien, der arbeitet sich tatsächlich von Süden nach Norden. Denn man braucht ja so eine gewisse Mindestdunkelheit, um überhaupt dieses Leuchten am Himmel erkennen zu können. Wenn es taghell ist, dann überstrahlt einfach die Sonne die Polarlichter. Dafür muss es also zumindest mal eine fortgeschrittene Dämmerung geben. Es muss nicht samtduster sein, aber doch schon ordentlich dämmerig. Das ist es im Sommer, in der Zeit der Mitternachtssonne im Norden nicht. Da wird also nichts draus. So, jetzt ist es natürlich so, dass jetzt im August nördlich des Polarkreises im Grunde noch zu hell ist, aber südlich des Polarkreises, da wo es die weißen Nächte gab, über die wir ja vor zwei Folgen mal gesprochen haben, da war es natürlich in dieser Zeit der weißen Nächte auch zu hell, aber jetzt ist es da schon wieder dunkel genug, sodass man da durchaus Chancen hat. Und je weiter diese Phase der nächtlichen Dunkelheit nach Norden krabbelt, desto weiter nördlich kann man Polarlichter sehen, und da Polarlichter häufiger im Norden zu sehen sind als im Süden, nimmt jetzt auch ganz deutlich die Wahrscheinlichkeit zu, dass man nachts was sieht, wenn der Himmel denn entsprechend klar ist.
Und was macht das denn besonders für dich jetzt gerade, den September? Also wenn du das vergleichst mit den Monaten Januar, Februar, März, wo du ja sehr, sehr häufig schon oben warst, aber du hast ja natürlich auch schon die Herbstzeit oben erleben dürfen.
Also tatsächlich gibt es da zwei Punkte. Einmal was ganz Praktisches: es ist halt bei weitem nicht so kalt. Also die ganzen Schwierigkeiten mit dem Akku und die Überlegung, was passiert jetzt, wenn ich die Kamera aus der Kälte in die Wärme bringe oder wenn ich draußen stehe und es wird ganz langsam immer wärmer, kann ja passieren, dass die Temperatur sich ändert, dann kann es ja schon sein, dass allein nur dadurch die Kamera beschlägt. All diese Schwierigkeiten, die sind nicht da. Oder eben auch der Punkt, dass ich aufpassen muss, nicht mit bloßen Fingern das Stativ oder die Kamera zu berühren, weil bei extremen Minusgraden könnte ich sofort dran festfrieren, also unangenehme Sachen. Das alles fällt ja weg im September, denn temperaturtechnisch, tagsüber ist es noch manchmal um die 20 Grad, nachts geht es vielleicht Richtung Null runter, aber eher nicht, dass es in den Frostbereich kommt, also sehr angenehme Temperaturen, das ist das eine. Und das andere ist, dass man ja durchaus jetzt auch in Finnland mal offenes Wasser findet, was man sonst im Winter nur in Norwegen an den Fjorden und auf offener See dann hat. Dieses offene Wasser, in dem sich das Polarlicht spiegeln kann, das hat man durchaus im September eben auch in Finnland, und das macht es ja auch nochmal interessanter. Also das finde ich, sind also durchaus eine ganze Reihe Gründe, warum der September für Polarlichtjäger eigentlich eine wunderbare Möglichkeit ist. Also würdest du denn überhaupt Leuten im September zu einer Reise in den Norden raten? Also ich liebe ja den September. Wie ist das mit Gästen? Also fahren die im September in den Norden? Ist das was, was ihr verkauft?
Also ehrlich gesagt, ist es dieses Jahr das erste Mal, dass der Herbst so richtig zum Boomen anfängt. Ich weiß es nicht genau, woran es liegt, aber schon langsam haben es die Mitteleuropäer auch entdeckt, dass man gerade im Norden im Herbst wunderbar Ferien machen kann. Das Wunderschöne ist ja, dass dort oben nicht nur die Nordlichter zu sehen sind, sondern auch der Indian Summer. Der heißt in Finnland Ruska, aber im Prinzip ist es dasselbe. Und über den Teich wollen ja viele im Moment sowieso nicht gerne reisen, um dieses Phänomen zu beobachten. Von daher hat man dieses Farbenspiel nicht nur am Himmel, sondern auch am Boden. Aber diese Ruska-Färbung, das kannst du am besten auch nochmal erklären, weil da hast du ja auch fantastische Fotos schon dazu gemacht.
Ja, das ist eigentlich meine absolute Lieblingsreisezeit. Ich wurde eben noch gefragt worden von einem Ehepaar, die eine Reise planen nach Skandinavien, ihre erste Reise nach Skandinavien. Was ist die beste Jahreszeit? Und da würde ich sagen, ja, also wenn es genau um eine einzige Reise geht, wenn ich irgendeinen Monat herausheben soll, wo man alles schön ist, dann ist es wirklich der September. Denn da sind natürlich einmal diese Ruska-Farben, das heißt die Herbstfärbung der Blätter, die eben, je weiter man nach Norden kommt, umso intensiver ist. Da gibt es auch spezielle Pflanzen, die in anderen Bereichen Europas eben nicht vorkommen. Zum Beispiel die Alpenbeerentraube, die nur in hohen Alpenlagen da ist, die im Sommer völlig unscheinbar ist. Ganz niedrige Bodenvegetation, dunkelgrüne, unscheinbare Blätter im Sommer, die aber im Herbst eine derartig knallrote Farbe entwickeln, dass man sagt, das kann eigentlich gar nicht wahr sein. Also da kann doch eigentlich nur einer mit einem roten Lack drüber gesprüht haben oder Photoshop, wenn man ein Foto sieht. Aber nein, es gibt es wirklich. Dazu kommt dann ein ganz leuchtendes Gelb der Birken, ein Orange von den Blaubeersträuchern. Und insofern, wenn man sich das jetzt so vorstellt, ist das ja durchaus auch ein bisschen anders als der Indian Summer auf der anderen Seite des Atlantiks. Denn da hat man ja meistens eine vorherrschende Farbe. Das ist eben in Lappland anders. Da hat man diese drei Farben, Rot, Orange und Gelb, die sich mischen, und dazwischen eben dann den blauen Himmel, der sich in den Seen spiegelt. Das ist schon eine Farbenpracht, das ist irre. Und dazu kommt eben noch etwas, was ich auch immer wieder so erlebt habe, dass gerade der September ein Monat besonders stabilem Wetter ist. Also gerade auch an der norwegischen Küste ist das ja immer wieder so eine Sache, dass die Menschen behaupten, da regnet es ja ständig nur. Und ja, wenn man so im Juli unterwegs ist, das ist schon ein sehr regenreicher Monat. Aber der September, also eigentlich so von Mitte August an, ist auch noch eine gute Wettersache. Also gibt schon eine ganze Reihe Gründe, warum ich sagen würde, der September ist meiner Meinung nach ein richtig guter Monat. Aber was überrascht denn die Gäste am meisten, die in Lappland bisher nur tief im verschneiten Winter unterwegs waren und jetzt erstmal im September kommen? Hast du da, wenn du sagst, es boomt, hast du da Rückmeldung, dass da irgendwas Besonderes, was sagen die Leute dazu?
Also die jetzt angefragt haben oder gebucht haben für den Herbst, das waren eigentlich alles so Ersttäter. Die hatten eigentlich noch gar nicht die Erfahrung mit dem Winter. Da ist eher die Problematik dabei, dass man ihnen erklären muss, dass es im Herbst normalerweise noch nicht so viel Schnee gibt. Es kann natürlich immer schon mal schneien. Das ist mir sogar im Juni schon passiert in Lappland, dass man dann zwischendrin mal einen Schneetag hat. Aber dass man eine durchgehende Schneedecke hat, das können wir ja so weit es möglich ist, garantieren, sage ich mal, ab Mitte Dezember und nicht wirklich früher. Und wenn man so unbedarft rangeht und noch nie damit was zu tun hatte, dann denkt man sich halt, ja, Lappland, Huskies, Rentiere, die fahren da immer auf Schnee rum. Ist halt nicht ganz so der Wahrheit entsprechend, aber wir haben ja mittlerweile die Huskies auch auf Rädern und sogar die Rentiere haben hinter sich manchmal auch schon einen Schlitten auf Rädern. Also man kann das einigermaßen toll auch darstellen und auch diese Erlebnisse dann mitnehmen. Aber der ganz besondere Reiz eigentlich an Ruska ist ja der, dass man da wunderbare Wanderungen machen kann und die Finnen selbst zelebrieren das ja immer richtig. Also meistens ja mit einem verlängerten Wochenende oder wenn sie die Zeit haben, vielleicht auch mal eine ganze Woche, dass sie eben viele Wanderungen machen und abends dann zum Tanzen sich in einem der größeren Hotels dort treffen. Also wo ein richtiger schöner Humpertanz dann, also dass die Polka hier in Deutschland ist, dann aufs Parkett legen. Also das ist richtig schön anzusehen. Aber kannst du uns nochmal sagen, also wie dunkel kann es da wirklich schon werden? Also wie viele Stunden hat man denn da die Möglichkeit, auch im Herbst schon Nordlichter zu beobachten? Sind es dann nur 5-6 Stunden oder geht es da schon länger?
Also im September ist ja Mitte September, ich glaube am 18., die Tag- und Nachtgleiche. Das bedeutet, die Hälfte der Zeit hat man schon mal Polarlichtmöglichkeiten. Anfang September sieht es noch ein bisschen anders aus. Also diese Phase der Dunkelheit, die wird sehr, sehr schnell länger im September. Da ist auch die größte Veränderung von einem Tag auf den anderen. In der zweiten Septemberhälfte hat man dann also schon über die Hälfte des Tages Dunkelheit. Und das ist überall gleich, egal wie weit man im Norden ist. Und je weiter man nach Norden kommt, desto länger ist dann ab Mitte September die Dunkelheit. Da muss man natürlich sagen, Mitte September ist in weiten Teilen Lapplands zumindest die Ruska-Zeit schon vorbei. Da sind die Herbstfarben dann schon etwas weiter südlich. Deswegen in dieser besonderen Ruska-Phase, also eigentlich den ersten beiden Septemberwochen, da ist dann immer noch etwas weniger Dunkelheit als Tageslicht, aber das reicht vollkommen aus, denn die beste Zeit für Polarlichter ist ja so um Mitternacht herum, wenn man also zwischen 9 Uhr und 3 Uhr in der Nacht, da ist aus anderen Gründen eigentlich die beste Polarlichtzeit, weil da eben die Wahrscheinlichkeit, dass eine ideale Anregung der Erdatmosphäre stattfindet und die Gase der Erdatmosphäre wirklich zum Leuchten beginnen, das ist in der Zeit eigentlich die besten Chancen und in der Zeit ist es auch wirklich zuverlässig den ganzen September über schon dunkel da oben.
Ja, wenn ich mal eine ideale Reise so zeichnen dürfte, wenn ich jetzt sonst nichts zu tun hätte, mal 4 Wochen wirklich nur Lappland oder Finnland genießen könnte im September. Ich glaube, ich würde im Süden anfangen, wie du eben gesagt hast, dann hat man ja schon die Möglichkeit, nördlich da zu sehen, aber eben weiter südlich. Und dann in Richtung Norden zu fahren, dass ich wirklich zur absoluten Höhepunktzeit von Ruska dann auch oben bin, im äußersten Norden, weil genau kann ich es eh nie bestimmen, wann dann wirklich Ruska auftritt. Weil wenn mich nicht alles täuscht, war das ja damit verbunden, wann der erste Frost einsetzt. Und dann habe ich dann praktisch auch wirklich diese Ruska-Farben dann auch. Und wenn dann oben der Höhepunkt erreicht war, dann kann man sich wieder in Richtung Süden bewegen, weil dann habe ich wieder auf dem Weg runter weiterhin die schöne Ruska-Zeit. Und das kann ich dann eigentlich bis kurz vor Helsinki dann fortsetzen. Und das ist ja vom Farberlebnis dann auch nochmal ganz was anderes. Während wir ganz weit im Norden ja sehr viel Farben in Bodennähe haben, haben wir dann ja weiter südlich dann doch auch die hohen Bäume, so wie wir es hier auch kennen. Aber natürlich noch eine viel intensivere Laubfärbung, als wir sie in Deutschland eigentlich hinkriegen.
Ja, vor 2 Jahren war ich ja mal Ende September oben unterwegs. Da war die Ruska-Zeit in Lappland vorbei, aber unten zum Beispiel am Pirlinensee oder in anderen Teilen Kareliens bis nach Helsinki rüber. Fantastische Herbstfarben, auch noch Anfang Oktober. Also das ist schon eine Zeit, die auch hochattraktiv ist. Die Idee ist eigentlich genau richtig. Also man arbeitet sich Anfang September langsam nach Norden, ist dann in der zweiten Septemberwoche oben im Norden und reist gemeinsam mit der Farbe südwärts. Und wenn man die richtigen Plätze gerade oben in Lappland sich aussucht, zum Beispiel am Inarisee, da hat man drumherum so unterschiedliche Höhenlagen und Landschaftsformen, dass an einer der Bereiche rund um den Inarisee, wenn man also, sagen wir, in der zweiten Septemberwoche am Inarisee ist, da kann man sicher sein, dass man Ruska erlebt. Man kann zwar nicht genau sagen an der Stelle, aber entweder ist es nördlich vom See oder es ist südlich vom See oder es ist westlich vom See. An einer der drei Ecken wird in der zweiten Septemberwoche auf jeden Fall Ruska sein, weil eben da die Höhenlagen und die Vegetationsbereiche unterschiedlich sind. Das gleiche gilt rund um den Pallasberge, Pallastunturi Nationalpark. Da hat man auch eine ziemlich hohe Sicherheit, dass irgendwo da im Umfeld auch wirklich gerade Ruska optimal ist. Also nur zweite Septemberwoche und dann so langsam an der Ostküste Finnlands wieder nach Süden. Um Sala herum hat man schon wieder tolle Möglichkeiten, dann auf den Fjells oben Ruska zu erleben. Also das ist toll. Und die ganze Zeit dann tagsüber eben die tollen Farben, nachts die Möglichkeit Polarlicht zu sehen, das Ganze auch noch bei gutem Wetter, also besser kann es doch eigentlich nicht sein.
Und so, wenn man jetzt die ersten Nordlichtbilder wieder in den sozialen Medien auftauchen sehen, woran würdest du sagen, kann man erkennen, ob das jetzt wirklich ein aktuelles Foto ist oder ob das ja von irgendeiner Nacht von irgendwann ist, dass sie da einfach reingeschossen haben, um eben die Saison einzuläuten beziehungsweise um das Geschäft zu beleben?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Naja, zum einen ist es so, dass Polarlichter nicht immer gleich aussehen. Die sind ja sehr abwechslungsreich. Und aber innerhalb einer Nacht oft dann doch homogen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Polarlicht habe mit einer violetten Unterkante und darüber eine grüne Gardine. Und im Internet taucht aber irgendwie was Blaues oder Rotes auf. Da sagt man sich, das war vielleicht dann doch eher aus einer anderen Nacht. Das ist also, so kann man schon das vielleicht ein bisschen erahnen, aber mit letzter Sicherheit kann man das nie sagen. Wichtig ist, wie bei jeder Fotografie, überhaupt bei der Frage, wie echt ist denn Fotografie? Es kann ja auch sein, dass es gar nicht aus einer anderen Nacht stammt, sondern komplett KI generiert. Das muss man ja heute auch diese Möglichkeit mit einbeziehen. Man kann nie mit Sicherheit sagen, ich sehe dem Foto selbst an, ob es echt ist oder nicht und ob es wirklich aus diesem Zeit kommt. Es gibt ein paar Indizien, die man heranziehen kann, aber im Wesentlichen geht es eigentlich darum, wenn man die Quelle vertraut, wenn man dem vertraut, der es reingestellt hat, dann wird es wohl echt sein. Und wenn man den nicht kennt, wenn man nicht weiß, ob man der Quelle vertrauen kann, ja, dann gibt es schon eine ganze Reihe Gründe, warum man vielleicht leise Zweifel haben kann, ob das echt ist oder nicht.
Ja, ich denke mal, wenn man einer Seite folgt, wo ein Fotograf dahinter steht, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass das auch real ist. Weil da sollte eigentlich keiner schummeln damit.
Ja, das fällt also vor allem ziemlich schnell auf die Füße. Also wenn das zum Beispiel wirklich ein ernstzunehmender Fotograf ist und der wirklich schummelt, Das wird garantiert irgendwie irgendeiner rauskriegen. Und dann ist er sehr, sehr schnell kein gefragter Fotograf mehr.
Ja, wir sind ja dann auch bald wieder unterwegs in Richtung Norden. Ist ja gar nicht mehr so lange hin. Also Ende Februar wird es dann losgehen. Ich weiß nicht, hast du vorher schon nochmal die Möglichkeit, in Richtung Norden zu fahren, oder wird es dann deine erste Reise in dieser Saison sein?
Das wird tatsächlich meine erste Reise in der Saison sein. Es ist ein großes Projekt im Augenblick hier im Sauerland, mit dem ich mich beschäftige, sodass ich wohl leider keine Gelegenheit bekommen werde, vorher darauf zu kommen. Ich freue mich aber schon sehr darauf, denn da weiß man natürlich, in der Zeit, in der wir da oben sind, da kann man nahezu sicher sein, wenn man da eine Woche im Norden verbringt, dann kann man nahezu sicher sein, da wird auch eine Nacht mit Polarlichtern dabei sein. Wie ist das eigentlich, wenn du Gäste hast und die dich fragen, wie lange sollte denn eine Reise dauern? Also was würdest du denn im Augenblick empfehlen, wie viele Nächte sollte man mindestens einplanen, um eine vernünftige Chance auf Nordlichter da oben zu haben?
Also wenn ich das Glück hatte, oben zu sein in Lappland, also das ist ja jedes Jahr ein paar Mal und oftmals wirklich nur ein paar Nächte. Ich hatte meist das Glück, wirklich dann auch Nordlichter zu sehen. Aber wenn man jetzt so aus Kundensicht das sieht, also die ja auch sich erst dran gewöhnen müssen und erst mal gucken müssen, wie sehen die dann wirklich aus, die Nordlichter. Oftmals ist es ja nur ein Schleier und da muss man dann mit dem Handy draufhalten, um dann zu sehen, ob es wirklich ein Nordlicht ist auch. Also das sind alles so Erfahrungen, die muss man dann erst machen auch. Aber alle Kunden, die eine Woche jetzt die letzten Jahre oben waren, also da waren ganz, ganz wenige dabei, die dann wirklich kein Nordlicht sehen konnten. Und deshalb empfehlen wir auch immer, also nicht nur aufgrund dessen, dass es einfach eine wunderbare Entspannung ist, eine ganze Woche in Lappland zu verbringen, sondern auch mit den sehr guten Flugverbindungen, die ja meistens über eine Woche gehen. Also die idealen Flüge gehen in der Regel Samstag bis Samstag. Man hat auch schon andere Varianten zwischendrin. Aber ja, unsere Empfehlung, eine Woche bleiben Sie vor Ort und dann hat man wirklich sehr gute Chancen, auch Nordlichter zu sehen, und zwar nicht nur im Winter, sondern ja, eigentlich schon jetzt geht's los und dann bis Ende März. Weißt du noch vom Termin her, was dein allerfrühester Termin war, wenn du oben warst, dass du Nordlicht gesehen hast?
Ja, das war tatsächlich schon im August. Das war irgendwo an der norwegischen Küste auf der Reichsstraße Nummer 17. Das ist eine Küstenstraße, die eben den Polarkreis da überquert, direkt an der Westküste, ziemlich weit vorgelagert. Und da hatte ich wirklich eine tolle Polarlichtnacht schon mal im August. Nicht sehr lange, weil ganz so lange wird es halt noch nicht dunkel, aber es hat gereicht und das funktioniert also durchaus. Und das, ja, der größte limitierende Faktor, der einem die Polarlichtbeobachtung um die Zeit verhageln kann, das sind Wolken. Also wenn es nur eine kurze Phase der Dunkelheit gibt und gerade in der Phase zieht halt die Wolken durch, hat man halt Pech gehabt. Aber je länger es dunkel ist, desto größer ist die Chance, dass auch mal eine Wolkenlücke und das Polarlicht zusammentreffen. Das ist ja immer so die Schwierigkeit. Worüber wir aber auch vielleicht in dem Zusammenhang sprechen sollten, ist der Mond. Wie machst du die Erfahrung, dass die Leute oft beim sagen, oh Moment, zu der Zeit kann ich nicht in den Norden fahren, da ist ja Vollmond, also spielt das heute noch eine Rolle, oder haben die Leute schon gelernt, dass das eigentlich nicht so wichtig ist?
Es wurde weniger zumindest, aber die sich wirklich intensiv damit beschäftigen und alle möglichen Informationen aus dem Netz aufsaugen, die stolpern halt immer wieder drüber, dass da und dort eben gesagt wird, dass man bloß nicht das bei Vollmond machen sollte. Wobei das ja, wie du es ja schon oft widerlegt hast, anhand deiner tollen Bilder, nicht so ganz stimmt. Also wenn man wirklich nur eine Woche hat mit extrem schwachen Polarlichtern, klar, dann hat man eher mal eine Chance, die dann zu sehen, wenn der Mond eben noch nicht scheint auch. Aber ansonsten, wenn du die Beleuchtung durch den Mond hast auch, dann hast du eine ganz andere Aufnahmequalität von den Vordergründen. Also da sei es mal Menschen oder sei es ein Motorschlitten, sei es mal ein Rentier. Also da kann man wirklich alles Mögliche damit in Szene setzen.
Ja, das halte ich für extrem wichtig. Ich sage ja immer, ein Polarlichtbild ist natürlich auch irgendwie ein Landschaftsfoto. Und für die Landschaftsfotografie gibt es nun mal diese alte Regel, Vordergrund macht Bild gesund. Und damit der Vordergrund nicht nur irgendwie Bäume, Felsen als schwarze Silhouetten sind, da hilft der Mond meiner Meinung nach gewaltig weiter. Ich denke mal, der große Irrtum bezüglich des Mondes ist immer, man stellt sich vor, dass Mondlicht in Skandinavien genauso wirkt wie in Deutschland. Wir haben aber hier in Deutschland viel mehr Dunst in der Luft und oder Luftverschmutzung. Und natürlich, wenn Mondlicht auf verschmutzte Luft, auf Dunst in der Luft trifft, dann leuchtet der Dunst auf, dann überschattet das oder überstrahlt alles andere, was den Himmel ausmacht. Wir haben aber in Skandinavien oben, gerade in Lappland, es meist mit einer viel klareren Luft zu tun, sodass eben dann nicht irgendein Schleier ist, der vom Mondlicht von hinten dann beleuchtet wird und der dann das Polarlicht verschwinden lässt, sondern wir haben mit dem Mond eine Lichtquelle, die uns den Vordergrund aufhält und drumherum können wir ein Polarlicht durchaus sehen, zumindest wenn es nicht ein extrem schwaches ist. Ja, also wie du eben schon gesagt hast, bei ganz extrem schwachen Polarlichtern, ja, da kann tatsächlich der Mond mal ein bisschen stören. Aber das sind dann in der Regel auch Polarlichterscheinungen, die ohnehin nicht so eindrucksvoll sind, dass man tolle Fotos davon machen könnte. Wenn ein Polarlicht fotografierwürdig ist, dann und die Luft so klar, wie es in Skandinavien meistens der Fall ist, dann stört der Mond eigentlich überhaupt nicht. Da sind andere Faktoren eigentlich wie Sonnenaktivität und Wolken sind wichtiger. Wobei selbst Bewölkung manchmal nicht das ganz große Problem ist, wenn sie Lücken hat. Also durch Lücken hindurch in der Bewölkung Polarlichter zu fotografieren, auch das ist schon toll. Eine hochgeschlossene Wolkendecke, da hat man leider Pech. Da ist dann sozusagen die Gardine zugezogen.
Das stimmt wohl, ja. Ja, jetzt ist ja wirklich die Zeit, wo wir ja auch gemeinsam merken, dass schon langsam wirklich die Saison losgeht. Also ich für mich mache es ja daran fest, dass einfach die Buchungszahlen wieder immens nach oben gehen. Also vor allem, wenn man die ersten Nordlichtfotos dann auch sieht im Netz wieder, dann ja, freuen sich alle auf den nächsten Winter in Lappland. Hast du irgendwo so ein Momentum, wo du sagst, ja, jetzt geht's für mich auch wirklich wieder los. Jetzt muss ich mich wieder um Polarlichter kümmern.
Ja, das ist also, wenn der September gekommen ist, dann muss ich das wirklich kontinuierlich im Auge behalten, dass ich vielleicht auch ein Stück losfahre, irgendwo hinfahre, so weit nach Norden fahre, wie ich dann eben ganz schnell kann, wenn es eine starke Aktivitätsnacht geben wird. Es gibt ja entsprechende Vorhersagen jetzt. Und dann, das darf man natürlich nicht verpassen, wenn es also jetzt dann wieder richtig und überall losgeht mit guten Farben, die ja bei einer entsprechenden Aktivität auch möglich sind. Also da sollte man schon dann vorbereitet sein. Und das Schöne ist ja, wenn es noch nicht so extrem kalt ist, dann braucht man halt auch keine so gewaltige zusätzliche Ausrüstung mit Wärmemöglichkeiten fürs Objektiv oder Wärmemöglichkeiten für den Akku, spezielle Handschuhe. Das sind alles Sachen, die man jetzt erstmal noch nicht braucht, sondern die man erst dann braucht, wenn es wirklich zu den tiefen Minusgraden kommt. Klar, bei tiefen Minusgraden ist die Luft noch mal klarer als jetzt im September. Das ist natürlich schon ein Punkt. Ne? Je kälter, desto klarer die Luft. Das macht natürlich dann gerade beim Mond, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, dann die Chancen noch besser. Also deswegen so Hauptsaison, klar, das ist dann Dezember, Januar, Februar, bis in den März rein, wenn wir da oben unterwegs sind. Das ist natürlich dann die Zeit, auf die ich mich dann auch ganz besonders freue.
Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir heute wieder einen schönen Schlusspunkt soweit gesetzt und für das nächste Mal überlegen wir uns wieder ein neues Thema, was wir dann gemeinsam hier besprechen wollen. Also heute war der Herbst unser Hauptansinnen, vor allem der September, der ja ein ganz besonderer Monat ist für Polarlichtbeobachtungen und Farben, die nicht nur am Himmel erscheinen, sondern auch am Boden.
Ja, die Zeit der grandiosen Farben. Also da kann ich wirklich jeden nur dringend animieren, einmal den September als Fotomöglichkeit ins Auge zu fassen. Wir können sicherlich auch mal noch über andere Dinge sprechen, die man im September fotografieren kann. Die Ruska-Zeit ist ja einfach eine der schönsten für Skandinavien. Und was sicherlich eine unserer nächsten Folgen auch noch enthalten sollte. Wir müssen, glaube ich, mal genau beschreiben, was wir uns überlegt haben mit unseren Gästen auf unserer nächsten Reise. Denn da geht es ja nicht nur um Polarlicht, das ist ja ganz wichtig, sondern da geht es vor allem auch um eine ganz authentische Begegnung mit der Sami-Kultur. Und auf eine Weise versuchen wir das anzubieten, wie es eben keine andere Reise bietet, nämlich völlig abseits von jeder Form von Touristenzirkus, so ganz authentisch die echte Rentierzüchterkultur, wirklich zur aktiven Arbeit der Rentierzüchter. Und ich glaube, das wäre auch mal eine Folge wert, dass wir das mal erklären, was wir uns da eigentlich überlegt haben. Sollen wir das mal angehen?
Ja, sehr gerne. Das können wir fürs nächste Mal ins Auge fassen. Wen es schon interessiert, wir packen das in die Shownotes, den Link für die Reise zu den Nordlichtern mit Klaus-Peter Kappest. Ende Februar geht's los, vor allem mit einem Direktflug ab Frankfurt, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, dorthin zu reisen.
Ja, das erzählen wir beim nächsten Mal. Jetzt erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Interesse an den Details um die ersten Polarlichter des Jahres. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass jeder, den es interessiert, in der Polarlichtjagd erfolgreich ist in diesem Winter und hoffe, wir sehen uns um in Lappland. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Nekemin. Hey, hey.